Sie hören SBS German.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche heute mit Dr. Andreas Löwe. Er ist der Dean der St. Paul's Kathedrale in Melbourne. Und heute ist ja Karfreitag. Herr Dr. Löwe, das ist ja einer der wichtigsten Feiertage der Christenheit. Was bedeutet uns denn dieser Tag?
Karfreitag ist tatsächlich einer der wichtigsten Tage im christlichen Kalender. Da denken wir nämlich an Jesus Christus und an seinen Kreuzestod. Wir denken daran nicht, weil wir den Tod glorifizieren wollen, sondern weil wir als Christen glauben, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz den Menschen das ewige Leben erworben hat und uns Hoffnung schenkt, dass wir eben, wenn wir unseren eigenen Tod entgegensehen, dass wir dann auch mit Hoffnung dem Tod entgegengehen können. Das heißt, für uns ist es ein Tag, der wirklich traurig ist, aber auch Hoffnung erwecken sollte.
In der Geschichte, so wie sie erzählt wird, beginnt ja dieser Karfreitag eigentlich schon am Vorabend mit dem Abendmahl.
Genau, also das war ja damals die Feier des Passamahles. Das ist also die jüdische Befreiungsfeier, die ja auch jedes Jahr weiterhin gefeiert wird, dass man eben feiert, dass Gott sein Volk aus Ägypten nach Israel ins gelobte Land geführt hat. Dieses Jahr interessanterweise ist das Passafest und das Osterfest genau am selben Tag. Und das griechische Wort für Ostern, Pascha, kommt auch vom hebräischen Wort Passa. Das heißt, wir haben da auch eine weitere Kontinuität. Und Jesus hat mit seinen Freunden das Passamahl gefeiert und hat dann gesagt, dass er dieses Mal nicht weiter feiern würde, bis er es mit seinen Jüngern gemeinsam im Himmelreich feiern würde. Und hat auch gesagt, dass das Brot, was vor ihm liegt, sein Körper sei und dass der Wein, den er mit seinen Freunden geteilt hat, seinen Jüngern geteilt hat, sein Blut sei, und hat uns somit die Eucharistie gegeben, das Abendmahl, das wir ja auch in vielen christlichen Kirchen Sonntag für Sonntag feiern.
Eigentlich ist das ja eine ganz spannende Geschichte, denn der Verräter war ja schon unter ihnen.
Im Johannesevangelium ist das ganz klar gemacht, dass da wirklich dann auch unterschieden wird zwischen dem Licht im Raum des letzten Abendmahles und der Dunkelheit. Und Judas, der Verräter, geht in die Dunkelheit, und somit hat die Dunkelheit, und die steht natürlich für das Dunkel in der Welt, Judas umschlungen, und Judas verrät Jesus an die religiösen Autoritäten. Und Jesus wird dann in der Nacht noch, wohl am frühen Morgen, von unglaublich vielen Soldaten und Polizisten im Garten Gethsemane verhaftet.
Da frage ich mich immer, was war denn eigentlich die Anklage?
Die Anklage war zweierlei. Die erste Anklage war Gotteslästerung. Das war ein internes, religiöses Gericht, das das dann behandelt hat. Und das sieht man auch vor allem im Johannesevangelium, im Passionsbericht Jesu, dass das sein erster Verhandlungstermin ist, der sozusagen ganz früh am Morgen angesetzt wird im Haus des Oberpriesters Kaiaphas. Und die zweite Anklage, und das ist die Anklage, die dann auch zum Tod führt, ist eben, dass Christus sich als König dargestellt hat und somit, dass er dann die Autorität des römischen Kaisers in Frage stellt. Und dadurch wird dann auch gleich der römische Prokurator Pontius Pilatus damit eingespannt, dass dadurch dann eben die Pax Romana, der Frieden des Römischen Reiches, in Frage gestellt wird. Jesus ist somit ein Terrorist, einer, der andere Leute zur Revolte anführt, und muss somit stillgestellt werden und wird dann auch gekreuzigt.
Aber war denn Pontius Pilatus davon so überzeugt? Er wäscht ja doch irgendwann seine Hände in Unschuld.
Ja, das ist eine total interessante Geschichte. Seine Frau hat einen Traum, sagt, hab nichts zu tun mit diesem gerechten Menschen. Ich stelle das also in Frage. Ich bin ja Historiker, wie Sie wissen, und habe da auch die anderen Berichte gelesen, nicht nur in der Bibel, sondern auch die Berichte zum Beispiel aus dem jüdischen Krieg von Josephus und aus den Antiquitäten von Josephus. Das ist ein jüdisch-römischer Historiker, der zur selben Zeit schreibt. Und der zeigt ganz eindeutig klar, dass Pilatus ein Antisemit ist, der wirklich keine Zeit für Juden und jüdische Probleme hat. Und sozusagen wäscht er dann seine Hände nicht nur von Jesus, sondern von dem Problem, dass ihm dieses kleine Volk in der Provinz Syrien aufgelegt hat. Ich denke, der macht das ganz eindeutig als ein Machtzeichen, zu sagen, diese Probleme, die ihr mir bringt, sind mir viel zu klein. Da wasche ich mir gleich die Hände davon Und ich denke, im Endeffekt ist das Blut tatsächlich auf ihm. Denn die Entscheidung, dass Jesus zum Kreuzestod verurteilt wird, liegt bei ihm, bei Pilatus. Und das ist ganz wichtig, dass wir Christen das dann auch wirklich jeden Sonntag in unserem Glaubensbekenntnis uns daran erinnern, dass diese Geschichte tatsächlich Geschichte ist. Dass es nicht irgendwie eine Einbildung ist, sondern dass diese Geschichte auch stattgefunden hat. Das heißt also, wir sagen dann gekreuzigt unter Pontius Pilatus, weil wir uns daran erinnern wollen, dass das zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte der Welt stattgefunden hat. Und Pilatus bleibt also dieser Ankerpunkt. Und als Ankerpunkt war er natürlich sehr berühmt und berüchtigt. Pilatus war ein unheimlich aggressiver Mensch, der religiösen Aufstand wirklich ohne jegliche Probleme kurz und bündig unterbunden hat. Und ich denke, wir erinnern uns an jemanden, der auch wirklich da die Welt darstellt als das Schlimmste, das die Welt bringen kann, eben menschenunwürdig und unbarmherzig.
Sagen Sie, der heutige Tag heißt ja Karfreitag. Was ist denn das Kar in dem Freitag?
Das Kar ist altdeutsch für Herr und das ist der Herr Jesus Christus, der da eben ans Kreuz geschlagen wird und der, wie Bach in seiner wunderschönen Johannespassion, die ich jedes Jahr an diesem Tag höre, sagt, dass der Herr Jesus Christus eben im Tod verherrlicht worden ist. Das ist eben das Geheimnis des Glaubens, den Johannes in seinem Evangelium darstellt, dass Christus eben in seiner Verwundbarkeit, in seiner Menschlichkeit, in seinem Sterben verherrlicht worden ist, dass Gott im Sterben ist und somit, dass Gott uns das ewige Leben schenkt, dass der Tod eben keine weitere Macht über uns hat, in Ewigkeit keine weitere Macht hat.
Ich denke, gerade Australien hat ja auch als Land einen Leidensweg hinter sich. Wir hatten die Feuer, wir hatten Coronavirus, oder haben den immer noch. Wir haben jetzt gerade diese Überflutung hier in New South Wales und in Queensland. Und im Inland haben sie eine Mäuseplage. Können wir irgendwie Hoffnung aus diesem Karfreitag und dem Osterfest schöpfen?
Auf jeden Fall. Ich denke, Ostern bedeutet immer einen Neuanfang. Karfreitag bedeutet immer, wir besinnen uns auf das, was wir als Menschen schuldig getan haben an unserem guten Schöpfer. Und da können wir als Menschen uns dann auch besinnen und sagen, da kann ich was verändern. Und ich denke, wir als Deutsche oder als deutschstämmige Menschen haben großes Interesse an der Umwelt und dafür zu sorgen, dass eben diese Effekte des Klimawechsels und Klimawandels, den wir hier auch in Australien jetzt sehen, doch wirklich ein bisschen zurückgeschraubt werden. Und dass da noch Zeit besteht, gerade noch so ein ganz kleines Fenster steht noch offen, wo wir uns da einbringen können und sagen können, da können wir was dabei machen. Ob das jetzt Mülltrennung ist oder ob das jetzt Investieren in erneuerbare Energien und Energietechnologien ist, dieser Aktivismus, wo wir uns selber einbringen können und sagen können, da haben wir eine Möglichkeit, etwas zu verändern. Und für mich ist Ostern immer diese Möglichkeit zu sagen, hier ist was, was ich nicht gut gemacht habe im Leben, wo ich das Gott darbringen kann, sagen kann, ich bitte dich um Verzeihung. Und wo Gott dann sagt, das ist der Weg, den du beschreiten kannst, um was zu verändern. Und es gibt einen Neuanfang, es gibt eine Möglichkeit, dass das neue Leben aus dem Tod kommt.
Es gibt ja diese ganzen Ostersymbole, das Osterei, den Osterhasen. Wenn Sie jetzt Ostersonntag-Gottesdienst fahren, spielen solche Symbole bei Ihnen in der Kirche eine Rolle?
Auf jeden Fall. Also das bringt große Freude. Ich habe kleine Neffen und Nichten. Die freuen sich natürlich immer, wenn der Osterhase kommt und der Osterhase Ostereier bringt. Bei uns gibt es selbstverständlich Schokoladen-Ostereier, die wir auch auf Covid-sichere Art und Weise verteilen werden an unsere Gemeindeglieder, die mit uns gemeinsam Ostern feiern. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir das gemeinsam feiern und dass da auch die Schokolade uns an die Süßigkeit des Festes erinnert, eben nach der Bitterkeit des Todes Jesu. Das Ei und der Osterhase sind natürlich Fruchtbarkeitssymbole, die uns daran erinnern sollen, dass wirklich neues Leben ins Leben kommt.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.